Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
DNS-Attacke. Hacker manipulieren das Namensystem des Internet. IP-Geheimnisse. Firefox testet die verschlüsselte DNS-Abfrage über HTTPS. Unklar. Die Regierung will mit einem nationalen Pakt die Cybersicherheit erhöhen. Abonniert. Die Digitalisierung soll Nutzen statt neue Produkte bringen. Und das digitale Logbuch. Umleitung.
Das Telefonbuch des Internets wird das Domain Name System gerne genannt, weil es die so wichtigen IP-Adressen liefert, wenn man zum Beispiel den Namen einer Website in den Browser eingibt. Das DNS ist also eine zentrale Funktion für den Großteil der Internetkommunikation. Und kein Wunder also, dass das Domain Name System in jüngster Zeit immer stärker von Hackern angegriffen wird. Die Internetverwaltung ICANN und die Internet Engineering Task Force halten dagegen und versuchen, das Domain Name System abzusichern. Achim Killer berichtet.
Vor ein paar Wochen hat der IT-Sicherheitsblogger Brian Krebs die wohl größte Manipulation des Domain Name Systems in der Geschichte des Internets öffentlich gemacht. 2017 und 2018 haben vermutlich iranische Hacker den Internetverkehr von Regierungsstellen in Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehört. Dazu haben sie die Auflösung von Web- und Mail-Servernamen in IP-Adressen manipuliert.
Die haben versucht, den E-Mail-Verkehr und die VPN-Verbindungen wichtiger Leute im Nahen Osten zu kompromittieren. Dazu haben sie über Wochen und Monate hinweg die Telekommunikationseinrichtungen ausspioniert, die für diese Leute die Internetadressen auflösen. Dann haben sie die Infrastruktur dieser Organisationen manipuliert, sich Verschlüsselungszertifikate in deren Namen erschlichen und dann die Kommunikation ihrer Opfer abgehört.
Die Internetverwaltung ICANN hat die Recherchen von Brian Krebs mittlerweile bestätigt und aus diesem Anlass auf DNSSEC verwiesen, die Sicherheitserweiterungen des Domain Name Systems, die seit der Jahrtausendwende definiert und standardisiert werden. Ein Großprojekt. Dabei wird der Datenverkehr zwischen den Domain-Name-Servern, die an einer Adressauflösung beteiligt sind, digital signiert, also fälschungssicher. Allerdings an den Server selbst wird die gewünschte IP-Adresse zum Schluss dann doch ohne kryptografische Absicherung übermittelt. DNSSEC ist schwer zu implementieren, nur wenige IT-Dienstleister haben es bereits getan. Die im Nahen Osten gehackt worden sind, gehören nicht dazu, sonst wäre die Sache anders verlaufen. Die Security-Erweiterungen machen das Domain-Name-System sicherer, auch wenn es nur langsam vorangeht. Bleibt die unverschlüsselte Übermittlung von IP-Adressen an den Server.
Das ist noch die große Achillesferse beim DNS. Alle Anfragen heutzutage laufen unverschlüsselt. Das heißt, wer Zugriff auf den Netzwerkweg hat, Provider, aber auch Geheimdienste oder Datensammelfreaks, können da beliebige Daten sammeln und man sieht wirklich im DNS ungemein viel.
So Carsten Strothmann, ein auf sichere IP-Abfragen spezialisierter IT-Berater. Gegen Schnüffeleien auf der letzten Meile quasi, auf den letzten Drücker, wenn die beteiligten Server ihre Arbeit erledigt und die gesuchte IP-Adresse herausgefunden haben und es nur noch darum geht, diese Adresse dem anfragenden Browser mitzuteilen, da soll DNS über HTTPS helfen. Also Anfrage und Antwort werden verschlüsselt, HTTPS, verschlüsselter Internetverkehr, auch bei der IP-Abfrage. Der Browser Firefox ab der Version 60 beherrscht das bereits, wenn der Anwender es aktiviert. Und auch Googles jüngstes Smartphone-Betriebssystem Android Pie kann DNS über HTTPS. Weitere Browser und Betriebssysteme werden wohl bald folgen. Denn es steht zu erwarten, dass mehr spektakuläre DNS-Hacks entdeckt werden. Viele seien unbemerkt geblieben, sagt Brian Krebs, weil auch große Organisationen ihre IP-Abfragen nicht protokollieren.
Ich glaube, das ist einer von den Fällen, wo man wahrscheinlich mehr findet, wenn man mehr sucht. Aktuell ist das Problem, dass viele erst jetzt damit beginnen, die Auflösung von Internetadressen zu beobachten. Es werden mehr Beispiele bekannt werden, in denen das DNS missbraucht wird, weil mehr Leute ein Auge darauf haben. Aber das ist noch nicht so selbstverständlich, wie es sein sollte.
But my sense is, it is not as common as it should be.
Das Domain Name System wird abgesichert. Informationen von Achim Killer waren das und mit ihm will ich das Thema noch ein wenig vertiefen. Achim, dass man auf gefälschten Websites landet, das hört sich ja stark nach Phishing an, aber unser Thema, das DNS-Spoofing, das ist doch viel gefährlicher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Beim Phishing, da gibt man eine falsche Webadresse in den Browser ein oder klickt sie an, den Link in der Mail vom Phisher, und deshalb landet man auf der gefälschten Seite. Beim DNS-Spoofing, da gibt man die richtige Webadresse ein und landet trotzdem auf der gefälschten Seite, weil man vom DNS eine falsche IP bekommen hat.
Nun sind das ja systematische Probleme, von denen wir hier reden, keine Verschlüsselung und keine Signierung von wichtigen Daten. Warum geht die ICANN diese Probleme erst jetzt an?
Naja, früher war das Internet halt unschuldig. In den 1980er Jahren, damals gab es noch kein World Wide Web, kein E-Commerce und kein Cybercrime. Ein bisschen gewachsen war es, das Internet, zu groß für die lokalen Dateien, mit denen man damals IP-Adressen verwaltet hat. Und deshalb hat man dann, 1983 war das, damit begonnen, das Domain-Name-System aufzubauen. Damals war Sicherheit noch kein Thema. Die Entwicklung der Sicherheitserweiterung, also von DNSSEC, ja, die hat sich dann etwas hingezogen. Das liegt daran, dass man anfangs einen nicht praktikablen Ansatz gewählt hatte und dann nach Jahren nochmal von vorne hat anfangen müssen. Ja, und jetzt fehlen halt die Leute, die die komplizierte Materie beherrschen. Das sind ja Tausende von öffentlichen und privaten und hybriden Name-Servern, die da umgestellt werden müssen.
DNSSEC, die Sicherheitserweiterungen für das Domain-Name-System, sind das eine, DNS über HTTPS oder DNS über TLS. Alles ganz viele Abkürzungen, das ist das andere, die Transportverschlüsselung. Auch daran gibt es ja Kritik, wie man hört.
Ja, das bekannteste Beispiel ist der Firefox. Die Mozilla Foundation testet die Transportverschlüsselung mit dem US-Unternehmen Cloudflare als Partner. So ein Partner braucht es, denn wenn was verschlüsselt wird, muss es ja auch wieder entschlüsselt werden. Und da fürchten halt einige, dass solche Kooperationen Schule machen und dass in diversen Apps dann die Adressen von bestimmten Name-Servern, die DNS über HTTPS können, fest einprogrammiert würden. Es wäre interessant für die Serverbetreiber, weil die dann exklusiv äußerst wertvolle Nutzerdaten bekommen würden. Aber Mozilla testet vorerst nur, so wie es anders nicht geht. Das DNS über HTTPS zu einer Zentralisierung des Domain-Name-Systems führt, das sehe ich so nicht. Im Gegenteil, es ermöglicht eine Dezentralisierung und kann deswegen gegen Internetzensur eingesetzt werden. Bei der Internetzensur spielt ja das Domain-Name-System eine zentrale Rolle.
So wie bei der Debatte über Websperren vor der Bundestagswahl 2009.
Ja, genau. Damals sollten Seiten mit verbotenem pornografischem Material blockiert werden, indem die DNS-Server der Telekommunikationsunternehmen deren IP-Adressen nicht herausrücken. Aber dann hat die Piratenpartei 2% gekriegt und die Sache war vom Tisch.
Ja, das war die Stoppschild-Debatte. Wieso, Achim, ist jetzt eigentlich DNS über HTTPS ein Mittel gegen Internetzensur?
Naja, ein Land wie China beispielsweise, das hat die DNS-Server im Land unter Kontrolle. Nimmt man halt als Dissidenten anderen, würde man so spontan sagen. Aber das nützt nichts, weil DNS-Abfragen ja unverschlüsselt sind und die Zensoren lesen mit. Sicherer HTTP-Verkehr aber ist verschlüsselt. Da können die Zensoren nicht reinschauen. Und umgekehrt kann jeder auf verschlüsselnden Servern von außen unbemerkt DNS-Informationen zur Verfügung stellen. Alle blockieren geht nicht, dafür sind es zu viele. Ja. Das ist der Albtraum eines jeden Sensors, wenn die Massen nicht in den Griff zu kriegen sind, weil sie klug und vorsichtig kommunizieren.
Achim Killer über mehr Sicherheit im Domain-Name-System. Herzlichen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Ja, nicht nur das gerade gehörte Beispiel der Angriffe auf das Domain-Name-System zeigt, wie wichtig mittlerweile die IT-Sicherheit geworden ist. Die Bundesregierung sieht die sogenannte Cybersicherheit sogar als eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die, so heißt es offiziell, gemeinsame Lösungsansätze erfordert. Darum gab das Bundesinnenministerium Anfang dieser Woche den Startschuss für den Nationalen Pakt Cybersicherheit. Allerdings war dieser Startschuss seltsamerweise nur schwer zu vernehmen, auch wenn das Thema doch so wichtig ist. Jan Rehme hat sich für uns umgehört. Jan, was müssen wir uns denn unter dem Nationalen Pakt Cybersicherheit vorstellen?
Das ist eine ganz hervorragende Frage, Manfred, die so leicht gar nicht zu beantworten ist. Ich habe beim Bundesinnenministerium nachgefragt, was genau dieser Pakt sein soll oder wofür er gut sein soll. Die Antworten allerdings blieben reichlich unscharf, was das Ganze denn eigentlich soll oder was gar klare Ziele angeht.
Lassen Sie es uns dennoch probieren, darüber zu sprechen. Vielleicht weiß man ja schon etwas über die Vorgehensweise zum Pakt.
In der Tat, ein wenig ist bereits bekannt, so sollen, Zitat, alle wesentlichen im Bereich der Cyber- und Informationssicherheit tätigen Akteure aus den Gesellschaftsgruppen Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Zitat Ende, erhoben werden und, Zitat, in gemeinsamer Verantwortung für digitale Sicherheit, Zitat Ende, eingebunden werden. Also das Ganze ist ein bisschen sperrig. Das BMI will mit den weiteren Beteiligten also vor allem ein strukturiertes Gesamtbild erheben, aus dem dann hervorgehen soll, wo und auf welchen Ebenen was in Sachen IT-Sicherheit getan wird, geplant wird oder umgesetzt wird. Wenn dann dieses strukturierte Gesamtbild einmal fertig ist, soll auf dessen Basis eine gesamtgesellschaftliche Erklärung zur Cybersicherheit entstehen. Das übergeordnete Ziel sei es, die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller bei der IT-Sicherheit Beteiligten auszubauen. Außerdem erhofft man sich, Zitat, wertvolle Einblicke zu den in Deutschland bereits heute vorhandenen Stärken und Kompetenzen im Bereich der Cybersicherheit.
Damit erkenne ich dann zwei Teile, die derzeit mehr oder weniger klar scheinen. Gibt es bereits Reaktionen darauf?
Zu Teil 1 in der Tat, also die Erhebung, sie wird in informierten Kreisen durchaus positiv gesehen. Gerade auf staatlicher Ebene von den Kommunen über die Länder bis hoch zum Bund ist über die Jahre ein ziemliches Gewirr an Institutionen und Stellen entstanden, die alle irgendetwas mit Cybersicherheit im weitesten Sinne zu tun haben. Dazu kommen noch viele, viele nicht staatliche Einrichtungen unterschiedlichster Art. Gut ist es da also ein wenig Übersicht reinzubringen. Was es allerdings mit der geplanten Erklärung auf sich hat, das bleibt unklar und das wird auch durchaus kritisch gesehen. Generell ist es jedoch erstaunlich ruhig insgesamt um diese Ankündigung des Pakts, der bereits ja im Koalitionsvertrag genannt wurde.
Dann kommen wir mal zu den Beteiligten. Wer soll denn im Rahmen dieses Nationalen Paktes Cybersicherheit beteiligt werden?
Von Seiten des Staates wird das Professor Dr. Krings, der parlamentarische Staatssekretär im BMI sein. Die weiteren Beteiligten, die werden derzeit noch gesucht. Das können Vertreterinnen und Vertreter unter anderem aus Wirtschaftsunternehmen sein, aus Universitäten, Forschungseinrichtungen, Vereinen, anderen Nichtregierungsorganisationen sowie Personen des öffentlichen Lebens. Aus dem Kreis der Beteiligten werden dann, wie es aus dem BMI heißt, sogenannte Top-Management-Repräsentanten ernannt, die den Nationalen Pakt Cybersicherheit kommunikativ begleiten sollen. Auf Nachfrage hieß es dann aber, bei den Top-Management-Repräsentanten seien die gleichen hochrangigen Vertreter der Gesellschaftsgruppen gemeint, die an sich mitwirken sollen. Das klingt für mich alles noch nicht ganz wirklich schlüssig und lässt mich vermuten, so richtig klar ist auch die Mitwirkung und die Rollenverteilung so innerhalb dieses Pakts noch nicht.
Das war Jan Rehm zum noch ziemlich unscharf gezeichneten Konstrukt des gestarteten Nationalen Pakts Cybersicherheit. Vielen Dank. In der IT-Branche wird es als Geheimtipp rumgereicht. Das Buch mit dem Titel Subscribed des in Taiwan geborenen amerikanischen Unternehmers Tien Zuo. Dass die Weltwirtschaft schrumpfe, sei kein Grund zur Panik, urteilt der ehemalige Cheftechnologe des Cloud-Anbieters Salesforce. Das sei lediglich ein Warnzeichen, weil die Umstellung der Wirtschaft auf digitale Geschäftsprozesse nicht wirkungsvoll genug betrieben werde. Wie das gemacht werden kann und auf welche digitalen Techniken Unternehmen und Regierungen stärker setzen müssen, hat Tien Zuo unserem Reporter Peter Welchering erläutert.
Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei eigentlich gar nicht so schlecht, meint Tien Zuo, Chef des amerikanischen Softwareunternehmens Zuora. Tien Zuo und seine Programmierer haben jene Softwaremodelle entwickelt, die heute Unternehmen wie Uber, Car2Go oder Spotify einsetzen, um damit ihre Geschäfte abzuwickeln. Software für Smart Services. Und was smarte Services sind, das erläutert Tien Zuo so.
Every day that passes, you have less and less of a need to buy things. You don't have to buy.
Es gibt immer weniger Dinge, die Sie kaufen müssen. Um Musik zu hören, müssen Sie keine Songs kaufen. Um Filme zu gucken, müssen Sie keine DVDs kaufen. Sie müssen weder Software noch Server kaufen, um arbeiten zu können. Sie müssen nicht einmal mehr Autos kaufen. Es gibt mittlerweile so viele Dienste, mit denen Sie von A nach B gelangen können. Das verstehen wir unter Subscription Economy, eine Abkehr unserer Wirtschaft vom Kauf von Produkten und dem Besitz von Dingen hin zum Abonnieren.
Deutsche Unternehmen geben sich zwar jede Menge Mühe, ihre Fertigung zu digitalisieren, aber sie stellen immer noch ein Produkt, das sie verkaufen wollen, in den Vordergrund. Produkte aber werden in der digitalisierten Gesellschaft unwichtig. Was für Tienzuo zählt, ist der Service. Das, wozu das klassische Produkt vom Nutzer verwendet wird. Etwa mit dem Auto von Stuttgart nach Köln fahren. Dafür ist es nicht mehr nötig, Eigentümer eines Autos zu sein. Doch wenn die Menschen kein Auto mehr fahren, um von Stuttgart nach Köln zu fahren, muss sich die deutsche Automobilindustrie erheblich umstellen. Die Automobilindustrie muss zur Subscription Economy werden.
Die Subscription Economy, die Abonnementökonomie, wird durch digitale Technologien ermöglicht, die in unserem heutigen Leben ziemlich weit verbreitet sind. Das Beste ist die Wirtschaftlichkeit von Abonnements. Das Geheimnis von erfolgreichen Unternehmen ist, dass nicht mehr das Produkt wichtig ist, sondern der Nutzen, der von einem Produkt erwartet wird. Das machen sie mit digitalen Technologien. Es geht also um Unterhaltung, nicht um Songs. Es geht um Produktivität, nicht um Software. Es geht um Transport oder Mobilität und nicht um Autos, Fahrräder oder Roller.
Den ersten Schritt in die Digitalisierung haben die Unternehmen in Deutschland nach dem Dafürhalten von Tienzuo ganz gut hinbekommen. Aber sie dürfen da nicht stehen bleiben.
Wir haben mit dem Internet der Dinge gesehen, dass jedes physische Produkt zu einer digitalen Sache wird. Wenn Sie heute ein Gerät kaufen, sind dessen Sensoren an das Internet angeschlossen. So wird jedes physische Produkt zu einem digitalen Produkt. Es nutzt Dienste in der Cloud und aktualisiert sich über die Cloud. Die Digitalisierung findet also in allen Bereichen unseres Lebens statt.
Services für die Mobilität, Services fürs Wohnen, Services für die Ernährung. Darauf müssen sich Wirtschaft und Gesellschaft einstellen. Denn nur dann ist ein nachhaltiges Leben in Smart Cities möglich, das den ökologischen Grenzen Rechnung trägt, mit digitalen Technologien.
Wir sehen gegenwärtig eine Menge Smart Cities, intelligente Städte. Ich würde gerne Städte sehen, die eine Infrastruktur haben, mit der andere Dienstleister Services anbieten können. Dann kann die gesamte Idee der Abonnementökonomie wirklich erfolgreich sein. Die gesamte Infrastruktur in der Stadt muss digitalisiert werden und sie muss Start-ups und Unternehmen zur Verfügung stehen, um neue Services für Verbraucher zu schaffen. Das ist eine sehr aufregende Zukunft.
Mit den bisher erreichten IT-Sicherheitsstandards ist das allerdings nicht zu machen. Hier haben alle Gesellschaften erheblichen Nachholbedarf. Doch damit effiziente Sicherheitstechnologien entwickelt und eingesetzt werden können, müssen vor allen Dingen die Internetkonzerne radikal umdenken. Sie dürfen ihren Nutzern nicht mehr einfach die Daten wegnehmen, sondern müssen akzeptieren, dass Daten das Eigentum der Bürger und Kunden sind.
Sicherheit wird wirklich wichtig. Den Kunden müssen ihre Daten wirklich unbedingt gehören. Die Softwareunternehmen und die Unternehmen der Dienstleistungsbranche müssen erkennen, dass den Kunden ihre Daten gehören. Wir speichern sie nur für sie, um ihnen einen besseren Service zu bieten. Und ich denke, das sollte die Regel sein, egal ob sie Salesforce oder ob sie Facebook sind.
Über die Idee der Subscribed Economy berichtete Peter Welchering.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37695.
Oh, Glück gehabt.
Mich zu erreichen? Danke für das Kompliment, Knacki.
Nee, Dicker, Glück mit einem Bauern.
Was für ein Bauer? Ach, so meinst du das? Glückliche Kühe. Hast du eine Kuh geklaut?
Nee, trau mich nicht. Zu groß und zu laut.
Zu laut?
Ja, hier kannst du was über Vernetzung lernen und Reichweite und beste Diebstahlsicherung.
Vernetzung? Open Moonet 4.0, wa?
Fast richtig, was die 4.0 Reichweite betrifft. Eher 1.0. Klingelt's?
Bayern.
Wieso?
Kuhglockenreichweite. Wenn Kühe klingeln, muss es Bayern sein.
Nee.
Oh, wie kommst du denn dahin? China?
Beziehung, mein Lieber.
Respekt. Wie heißt er?
Umleitung.
Der chinesische Verkehrsminister?
Quatsch. Umleitung zu einem todsicheren Revolver.
Du bist mit einer Knarre nach China?
Wasch dir mal die Ohren, Dicker. Kein Revolver, sondern ein Revolver.
Moment mal. In Wuhan? In China? Hast du einen an der Waffel? Du benutzt ein chinesisches Internet-Telefonbuch, Knacki?
Du glaubst aber auch alles. Das sicherste überhaupt. Jetzt, wo Seehofer mit chinesischen Internetverhältnissen flirtet, vermutest du ausgerechnet bei mir einen chinesischen Revolver?
Nee.
Siehste, unterm Leuchtturm ist es immer am dunkelsten.
Aber China, Knacki.
Ist doch ein Fake-Revolver.
Trotzdem, denk doch mal an chinesische Hardware-Hintertürchen.
Genau, das mach ich ja. Wer rief, haltet den Dieb? Fängt mit T an.
T? Real Donald?
Genau, Onkel Donald aus Amerika. Und warum ruft der, haltet den Dieb? Jetzt, wo doch DNS Sack vor der Tür steht.
Vermute mal, der will eigene Schnüffellücken verkaufen.
Sag mal lieber Löcher, der Typ ist Golfer. Löcher auf dem eigenen Platz sind die liebsten. Und in der eigenen Hardware gibt's sicherlich mehr als nur 18. Und wer darf niemals wissen, wo die sind?
Kasper, die Russen. Nee, die Chinesen. Oh, Knacki, du elender Verschwörungstheoretiker. Wenn du das verbreitest, bist du bald eingelocht. Abhörsicher für die Ewigkeit.
Das digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Bei Facebook gibt es weitere Datenpannen. Das ist unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Michael Stang.
Eine Mitte März bekannt gewordene Datensicherheitspanne hatte ein größeres Ausmaß als bislang bekannt. Der Konzern teilte diese Woche mit, dass die Passwörter von Millionen von Instagram-Nutzern unverschlüsselt auf internen Servern gespeichert worden seien. Bislang hatte Facebook von einigen 10.000 betroffenen Nutzern der zu dem Konzern gehörenden Fotoplattform gesprochen. Zudem teilte Facebook mit, dass das Unternehmen seit Mai 2016 die Kontaktdaten von 1,5 Millionen neuen Mitgliedern ohne deren Erlaubnis auf seine Server kopiert und auf Basis dieser Daten die Verbindungen zwischen diesen Personen hergestellt und gespeichert hat. Facebook will die Daten nun löschen.
Bei der 5G-Auktion wurden schon fast 5,4 Milliarden Euro geboten.
Bei der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen haben sich die Höchstgebote auf mittlerweile 5,358 Milliarden Euro summiert. Das teilte die Bundesnetzagentur auf ihrer Webseite mit. Zur Auktion wurden die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 Drillisch zugelassen. Die Auflagen für die Netzbetreiber sind hoch. Bis Ende 2022 sollen 98% der Haushalte sowie Autobahnen und andere Strecken mit schnellem mobilem Internet versorgt werden. Die Auktion läuft noch bis zum 17. April.
YouTube verwechselt den Brand in Notre Dame mit 9/11.
Mehrere Medien hatten das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am Montag live auf YouTube gestreamt. Unter einige Clips setzte ein fehlerhafter Algorithmus der Plattform einen grauen Streifen mit Informationen zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Die Google-Tochter räumte den Fehler ein. Vergangenes Jahr hatte YouTube die Informationsfelder mit Texten aus der Enzyklopädie Britannica oder von Wikipedia eingeführt, um gegen Falschinformationen anzugehen.
Google ändert seine Browser- und Suchmaschinenauswahl für Android-Nutzer.
Google ist der Aufforderung der EU-Kommission nachgekommen und zeigt seinen Android-Nutzern künftig Alternativen zu den Google-eigenen Produkten. Wie der Konzern in einem Blog-Eintrag diese Woche mitteilte, werden 5 Suchmaschinen und 5 Browser anderer Anbieter angezeigt. Der Vorgang ist eine Reaktion auf eine 4,3 Milliarden Euro Kartellstrafe aus dem Jahr 2018.
Die Bundesnetzagentur geht gegen Fax-Spam vor.
Die Bundesnetzagentur hat die Abschaltung von 59 Ortsnetznummern angeordnet. Von den Telefonnummern waren massenhaft unerwünschte Telefaxe verschickt worden. In den Faxen wird unter frei erfundenen Firmenbezeichnungen für den Ankauf gebrauchter Kraftfahrzeuge geworben. Die über die Nummern versandten Faxe waren der Bundesnetzagentur aus einer Vielzahl Beschwerden bereits bekannt. Die Agentur hatte mehrfach die Abschaltung der in den Faxen angegebenen Kontaktrufnummern angeordnet. Von welchem Anschluss aus diese jedoch versendet wurden, hatte sich aufgrund des Fernmeldegeheimnisses bislang nicht klären lassen. Die Rufnummern konnten nun mithilfe eines betroffenen Verbrauchers ermittelt werden. Dieser hatte auf seinem Faxanschluss eine kostenpflichtige Fangschaltung einrichten lassen. Dadurch gelang es, die einzelnen Ursprungsrufnummern zu ermitteln.
Das EU-Parlament stimmt für ein Kompetenzzentrum Cybersicherheit.
Die EU soll ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung sowie ein zugehöriges Netz nationaler Koordinierungsinstanzen einrichten. Einen entsprechenden Verordnungsentwurf hat das EU-Parlament diese Woche mit großer Mehrheit beschlossen. Das Kompetenzzentrum soll Mittel aus verschiedenen EU-Programmen koordinieren. Selbst hat die Institution kein festes Budget. Der Sitz des Zentrums soll in einem demokratisch nachvollziehbaren Verfahren ermittelt werden.
Das Anklicken einer Datenschutzerklärung ist keine Einwilligung.
Das Kammergericht Berlin hat 25 Klauseln in den Datenschutzerklärungen und Nutzungsbedingungen des Suchmaschinenkonzerns Google für unzulässig erklärt. Dem Urteil zufolge reicht unter anderem ein pauschales Anklicken einer Datenschutzerklärung nicht für eine Einwilligung aus. Verbraucherschützer hatten gegen die von Google im Jahr 2012 verwendete Datenschutzerklärung geklagt. Das Kammergericht bestätigte damit ein Urteil von 2013. Die Überprüfung des Urteils dauerte auch deshalb so lange, weil das Gericht die 2018 in Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverordnung zum Maßstab genommen hat.
Sternzeit. 20. April. Ostern zum Selberrechnen. Es klingt ganz einfach. Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Doch wann ist zum Beispiel im Jahr 2040 Ostern? Wann ist Vollmond? Und wann Sonntag? Der Göttinger Mathematiker Carl Friedrich Gauss hat vor mehr als 200 Jahren die Osterregel in eine Reihe mathematisch sehr einfacher Gleichungen gefasst. Zunächst teilt man die Jahreszahl durch 19 und nennt den Rest A. 2019 geteilt durch 19 ergibt 106 und den Rest 5. Dann teilt man das Jahr durch 4 und nennt den Rest B. 2019 geteilt durch 4 ergibt 504 und den Rest 3. Als nächstes teilt man das Jahr durch 7 und nennt den Rest C. In diesem Jahr ergibt es ebenfalls 3. Nun multipliziert man A mit 19 und zählt 24 hinzu. Das Ergebnis teilt man durch 30. Der Rest heißt D. In unserem Fall kommt 29 heraus. Nun multipliziert man B mit 2, C mit 4 und D mit 6, addiert alles und zählt dann noch 5 hinzu. Das Ergebnis teilt man durch 7 und nennt den Rest E. In diesem Jahr ergibt sich, rechnen Sie gerne mit, der Rest 1. Wenn man nun zu 22 die Werte D und E addiert, so erhält man das Märzdatum des Ostersonntags. 22 plus 29 plus 1 ergibt den 52. März, also den 21. April. Carl Friedrich Gauss hat recht. Diese Formeln sind geradezu genial. In ihnen steckt sowohl unser Kalender mit den Wochentagen als auch der Mondlauf mit seinen verschiedenen Phasen.
Sterbehilfe, ja oder nein? Das ist unser Thema gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Erik Hilgendorf, wissenschaftlicher Beirat bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, und Uwe Janssens, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, sind dann hier im Gespräch. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.